Haschisch, Cannabis, Gras, egal wie man es nennt, es ist ein Betäubungsmittel zum Rauchen, Essen oder Trinken. Das könnte sich aber bald ändern, nämlich wenn das Betäubungsmittelgesetz reformiert wird. Dann ist es eben kein Betäubungsmittel mehr und der erste Schritt dafür ist schon getan. Das Bundeskabinett hat die Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland beschlossen. Ein längst überfälliger Schritt oder ein fataler Fehler. Angelika Scheels-Bernards ist Referentin beim Diözesan Caritas-Verband für Sucht- und AIDS-Hilfe. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau.
Die Legalisierung von Cannabis war ja schon Bestandteil des FDP-Wahlprogramms. In der Folge waren die Liberalen sehr erfolgreich bei den Jungwählern. Dass heute das Bundeskabinett für die Legalisierung gestimmt hat, war das eine logische Konsequenz aus Ihrer Sicht?
Naja, es war wohl weniger eine Konsequenz aus der FDP-Parteipolitik oder Wahlkampfpolitik, wenn Sie so wollen, sondern es war ja tatsächlich Gegenstand des Koalitionsvertrags. Tatsächlich hat mich das überrascht, dass es so schnell kommt. Aber bei allem muss man einfach immer noch anerkennen, es geht hier um ein Eckpunktepapier. Also das ist noch keine ausgearbeitete Strategie. Und dass die zum jetzigen Zeitpunkt kommt, ist eigentlich mehr als richtig. Das ist die gängige Expertenmeinung.
Viele halten Cannabis ja für harmlos. Sie kennen als Referentin für Suchthilfe auch weniger harmlose Fälle. Welche Schäden beobachten Sie denn bei Menschen, die Cannabis regelmäßig konsumieren?
Man kann das so grundsätzlich nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass wir in den letzten Jahren verstärkt beobachten, dass sich gerade junge männliche Erwachsene häufig durch den hohen THC-Gehalt im Cannabis in Psychosen rauchen oder konsumieren. Mhm. Und das ist genau der Punkt, warum dieses Thema unbedingt angefasst werden musste. Das Betäubungsmittelgesetz verfolgt letzten Endes ja einen Schutzauftrag. Also deswegen ist es einfach wichtig zu sagen, wir müssen das kontrollierbar machen, was gerade junge Menschen auch oder überhaupt auch erwachsene Menschen, was die konsumieren, damit sie davon nicht krank werden. Neben psychotischen Störungen haben wir häufig auch mit sogenannten affektiven Störungen wie Angst und Depression zu tun. Naja, und dass es eben einfach Lernleistung und Aufmerksamkeit beeinträchtigt, ist ja auch keine Neuigkeit. Aber von harmlos kann man sicher nicht sprechen.
Jetzt ist das ja genau das Argument von unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der sagt ja, wir müssen Cannabis entkriminalisieren. Das ist Jugendschutz nach dem Motto, Jugendliche, die sollen sich wegen ihrer Kifferei nicht die Zukunft verbauen. Ist das der richtige Gedanke oder ist das nicht eher ein Widerspruch, dass man damit die Jugend schützt, in Anführungszeichen?
Nein, es ist kein Widerspruch. Also tatsächlich geht es ja auch nicht wirklich um Legalisierung, sondern es geht um eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Im Moment wird das Alter bei 21 gesetzt, das was die Jugendlichen nicht mehr. Was man aber dadurch erreicht und wo sich dieser Widerspruch auch auflöst, ist, dass man einfach, dass gerade auch junge Leute, Jugendliche informierter sein können über das, was sie rauchen. Die wissen ja manchmal gar nicht, was sie beim Dealer bekommen, wie viel THC das hat, wie gesundheitsgefährdend und wie riskant das ist. Und das ändern wir durch eine kontrollierte Abgabe, die auch ermöglicht, dass überhaupt ein Diskurs über Cannabiskonsum möglich ist. In dem Moment, wo das alles illegal ist, wird niemals ein Jugendlicher mit Ihnen darüber reden oder sich beraten lassen, wie man hier Risikominderung betreibt.
Ja, schade, den hätte ich nämlich mal eingeladen bei mir ins Studio. Der Verkauf von Cannabis, der wird ja aber vermutlich auch für hohe Steuereinnahmen sorgen. Das ist ja so ein Nebeneffekt von dieser ganzen Geschichte. Würden Sie sagen, das ist legitim oder eigentlich moralisch bedenklich für eine Regierung?
Naja, also moralisch bedenklich ist es nicht. Wir reden hier von Cannabis zu Genusszwecken. Sie haben eigentlich auf sehr, sehr viele Genussmittel werden Steuern erhoben. Was die Caritas ja fordert, ist, dass eben einfach die Gewinne, die daraus erwirtschaftet werden, dann eingesetzt werden, um Suchtprävention auch zu stärken und weiter zu fördern und eben auch einfach den Jugendschutz gerade auch weiter zu fördern und zu stärken.
Ein Aspekt ja in dieser Frage ist noch die Anziehungskraft für das angrenzende Ausland, also für unsere Nachbarn. Das kennen wir vielleicht so ein bisschen aus Holland. Könnte das auch auf uns zukommen, so ein Drogentourismus zum Beispiel aus Polen? Da ist ja der Besitz von Cannabis noch strafbewehrt. Dasselbe gilt für Dänemark und Frankreich. Wie schätzen Sie das ein?
Da wird es natürlich einfach darauf ankommen, wie man die Regelung dann trifft. Also ob man da vorbeugt, wie die Niederländer es zum Beispiel gemacht haben. Also dass die Abgabe, es soll ja in lizenzierten Shops geschehen, ob das tatsächlich nur an Deutsche abgegeben werden kann und wie man das ausgestaltet. Das ist aber derzeit wirklich noch zu früh, darüber zu spekulieren. Ich bin mir aber sehr sicher, dass unser Drogenbeauftragter oder das Bundesgesundheitsministerium auch das im Blick hat.
Die ersten Schritte, sie sind also gemacht in Richtung Cannabis-Legalisierung. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Europa- und eine völkerrechtliche Prüfung, bevor das Betäubungsmittelgesetz natürlich noch reformiert werden kann. Eine Einschätzung dazu war das von Angelika Scheels-Bernards. Beim Diözesan-Caritas-Verband ist sie Referentin für Sucht- und AIDS-Hilfe. Und ich bedanke mich ganz herzlich für ihre Einschätzung.
Sehr gerne.